Ich möchte heute mit euch einen Textabschnitt betrachten, den ich in meinem allerersten Proseminar in meinem Studium tiefer untersucht habe. Damals in Friedensau bei einem Professor namens Bernhard Österreich habe ich einen Textabschnitt untersucht, der mich total angesprochen hat. Und das Spannende daran ist, dass er in einer Gegend spielt, die auch im Alten Testament zwei Wunder erlebt hat. Und wer eine Bibel hat, der darf mit mir aufschlagen. Lukas Evangelium, 7. Kapitel. Und dort lese ich die Verse 11 bis 17. Lukas, 7. Kapitel, Verse 11 bis 17. Wundergeschichten, Gott, der ins Leben eingreift und alles verändert. Lukas 7, 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Nur mal so weit. Wer eine Karte in seiner Bibel hat, der kann vorne aufschlagen und sieht dann, dass diese Stadt namens Nain im nördlichen Teil Israels liegt. Etwas südöstlich vom See Genezareth. Zur Zeit Jesu eher heidnisch. Völker, die nicht direkt zu den Juden gehörten. Jesus außerhalb des Bereichs, zu dem er doch selber sagte, dass er zu ihnen gesandt sei, um dort von Gott zu verkünden. Und in dieser Gegend sind bereits zwei Wunder geschehen. Und diese beiden Wunder möchte ich ganz kurz wachrufen. Und dazu müssen wir ins Alte Testament wechseln. Und zwar ins Buch 1. Könige. 1. Könige, Kapitel 17. Und dort lesen wir von Elia. Und danach schauen wir nochmal in 2. Könige, wo wir von Elisa hören. Aber beides spielt in derselben Gegend. 1. Könige, 17. Kapitel. Und hier die Verse 19 bis 22. Ganz kurz zum Kontext. Elia ist am Bach Krit und danach bei der Witwe zu Zarpat. Das ist die Witwe, wo wir kennen, dass sie mit dem Öl und dem Mehl diese wundersame Vermehrung hat. Und hier, damit wir nur wissen, wie geht dieses Wunder, wie läuft das ab und wie können wir das später mit dem vergleichen, was Jesus hier tut, lesen wir die Verse 19 bis 22. Elia spricht zu dieser Frau. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Elia ist voll überfordert. Er ist untergekommen bei jemand, der wenig hatte. Und jetzt wird ihr das Einzige noch genommen, was ihr ermöglicht hätte, weiter zu leben, Nachkomme, der Sohn, der alles zählt, weil Frauen zu der damaligen Zeit nicht geschäftstüchtig waren. Sie hätten nicht einfach einer Beschäftigung nachgehen können, wie zu unserer Zeit und was ganz viele alleinerziehende Mütter tun. Elia klagt Gott an. Er weiß, auch das Schlechte, was passiert, hat Gott zugelassen. Deswegen kann er sich auch mit all dem Schlechten, was passiert, direkt an Gott wenden. Und er legte sich auf das Kind, Vers 21, dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Dreimal. Ich habe noch nie so gebetet. Es ging noch nie um Leben und Tod. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich das noch nicht erleben musste. Aber ich habe für Tinas Cousine gebetet, die an Krebs gestorben ist. Und auch wenn sie nicht so nah bei mir stand und ich nicht direkt da dran war, So kann ich nur kaum nachvollziehen, mit was für einer Inbrunst dieser Elia auch hier gebetet haben muss. Das Wunder geschieht und in Vers 22 lesen wir, und der Herr erhörte die Stimme Elias. Gott hört auf Gebet. Und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Gott tut Wunder, nicht einfach so. Gott zeigt sich, Gott lässt sich finden. Der Gott des Lebens bringt auch diesen Toten zurück, auch wenn man schon sagen muss, hier natürlich nur auch wieder in dieses Leben. Das zweite Wunder, hier ist es Zarpat, ganz in der Nähe gelegen, steht im zweiten Königebuch und hier im vierten Kapitel. Zweites Buch Könige, viertes Kapitel, die Verse 31 bis 35. Und ganz ähnlich wie beim ersten Mal, aber doch auch mit Unterschieden, ist jetzt Elisa zu Gast bei einer Schunemiterin. Allerdings ist sie sehr reich. Aber es spielt keine Rolle, denn der Nachkomme ist das, was man nicht mit Geld kaufen kann. Es ist unfassbar teuer, kostbar, ein Geschenk Gottes, um das gerade in dieser Zeit alle gebetet haben. Und wenn ich hier lese, dass diese Frau zu Elisa an den Berg kam, das ist dann ungefähr ab Vers 26, da kommt die Frau und der Diener Gehasi, sprich diese Schunemiterin ist da, da sagt er zu ihr, frage sie, ob es ihrem Mann und ihrem Sohn gut geht. Und sie sprach, gut. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie seine Füße. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Auch damals, dieser Kontakt und fremde Frauen, die nicht zum Volk dazugehörten, es war unschicklich. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Elisa sieht, es geht hier um viel mehr. Und der Herr hat es mir verborgen und nicht kundgetan. Manchmal sind auch wir Christen blind und sehen nicht die Not, die um uns herum ist. Und sie klagt an. Wann habe ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen? Sie wurde schwanger, er hat sie ihr versprochen. Und jetzt, wo sie den Sohn hat, stirbt er. Und er sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht und grüß dich jemand, so danke ihm nicht und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Der Stab des Elia, der das Wunder vollbringen sollte. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab auf des Knaben Antlitz. Da war aber keine Stimme und kein Empfinden. Und er ging zurück Elisa entgegen und sagte ihm, der Knabe ist nicht aufgewacht. Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und jetzt passiert dasselbe wie bei Elia. Elisa ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem Herrn. Und ich glaube, er hat wieder dasselbe gebetet, voller Inbrunst, voller Verzweiflung. Gott, das kannst du nicht zulassen. Du musst etwas tun. Und dann heißt es hier, er stieg aufs Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mundes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihm. Und dann geschieht das Wunder. Da wurde des Kindes Leib warm. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und breitete sich über ihm. Dann nieste der Knabe 7-mal. Danach tat der Knabe seine Augen auf. Und Elisa rief Gehasi und sprach, ruf die Schunemiterin. Und als er sie rief, kam sie hinein zu ihm. Er sprach, da nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Sehr ähnlich, selber Kontext, selbe Region. Und jetzt gehen wir zurück zu Jesus. Denn ich glaube, nur wenn wir das Ganze verstehen, dann kommen wir dieser Sache ein Stück weit näher. Denn auch zu Jesus Zeiten sind Totenauferweckungen, genauso wie bei Elia und Elisa, die absolute Ausnahme. Sie bilden vielleicht so diesen Höhepunkt dessen, was gerade auch aus unserem Blickwinkel Gott möglich ist. Nachdem Jesus, wir sind wieder zurück in Lukas 7, Abvers 11. Jesus kommt in diese Region, jetzt die Stadt namens Nain, die hat davor dort noch nicht existiert, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge, eine Volksmenge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus. Wenn wir uns das vorstellen, dann haben wir einmal eine Volksmenge, die mit Jesus geht, in diese Richtung. Aus der Stadt heraus kommt eine andere Volksmenge in diese Richtung. Bei der Volksmenge, die mit Jesus geht, haben wir den Gott des Lebens, dem alles möglich ist. Auf der anderen Seite haben wir die Witwe mit dem Totenzug. Der Friedhof ist natürlich außerhalb der Stadtmauern, die dem Tod entgegengehen. Das Leben trifft also hier direkt auf den anderen Zug, den Zug des Todes. Darin liegt Spannung. Was passiert, wenn sich diese beiden treffen? Wir lesen, dass sie einen Toten herausbrachten. Und dann kommt als Nächstes, der einzige Sohn seiner Mutter war. Der einzige Sohn, das ist der Erbe. Das heißt, sie hat keinen mehr. Und dann kommt noch dicker, und sie war eine Witwe. Im Grunde genommen ist das eine Situationsbeschreibung, die immer tiefer abrutscht. Ein Trauerzug, ja, das kennen wir. Wir kennen auch Beerdigungen. Der eigene Sohn, das ist schlimm, wenn man Kinder beerdigen muss. Für mich gar nicht vorstellbar. Aber dann erfahren wir eben noch der einzige Sohn. Und dann erfahren wir noch, sie hat auch von vorher alles verloren. Sie ist eine Witwe. Im Grunde genommen kann man tiefer nicht fallen. Und die Menschen hätten vermutlich genauso reagiert wie bei Hiob und gesagt, irgendwas musst du falsch gemacht haben. Irgendwie muss dieses Unheil begründet sein. Denn immer dann, wenn wir auf Unheil treffen, auf Leid, was so richtig schmerzhaft ist, können wir es selber nicht ertragen. Und dann kommen wir und bauen uns irgendwelche Konstrukte. Wir versuchen, das Leid zu erklären und sagen, irgendwoher muss es kommen, weil wir ertragen das sonst gar nicht. Wir tragen es nicht, dass einer Person immer und immer mehr und immer wieder so viel Leid zustößt. Aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Jetzt ging es darum, diesen Letzten zu Grabe zu tragen. Und ich kann mir vorstellen, dass die ganze Stadt mit ihr auf den Beinen war, um diesen letzten Weg anzugehen. Jetzt treffen sie sich in Vers 13. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Tod trifft aufs Leben. Und ganz ähnlich, wie wir in Offenbarung lesen, dass am Ende kein Leid mehr sein wird, spricht auch Jesus zu ihr, dass sie nicht weinen soll. Vers 14. Er trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Dieser Zug hin zum Friedhof kommt zum Stillstand. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote, der richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Lukas ist Arzt. Er weiß, wie Menschen funktionieren. Er weiß, dass es andere Wunder gab, bei denen darüber gesprochen wird, dass Jesus sie berührt hat. Bei Elia und Elisa haben wir von diesen Berührungen gelesen. Und man könnte vielleicht der Versuchung erliegen, dass man sagt, vielleicht müssten wir nur dasselbe machen und wir hätten dasselbe Ergebnis. Wir leben in einer anderen Zeit und wir wissen, alleine durch dasselbe Tun wird nicht dasselbe Ergebnis eintreffen. Lukas war ein Arzt und er wusste, dass damals gerade was Heilungen betraf, ganz viele komische Gedanken umherkursierten. Als ob der Lebende irgendetwas an dem Toten übertragen könnte. Natürlich war der Tote unrein, durfte eigentlich nicht berührt werden. Aber die Wundergeschichten aus dieser Zeit zeigen mir ganz deutlich, gerade aus dem griechischen Kontext, dass die Menschen versucht haben, hier durch irgendeine Übertragung irgendwie etwas zu bewerkstelligen. Und dass der Gedanke war, dass man einen Toten wieder zum Leben zurückholen könnte über bestimmte Berührungen, Dinge, die so im Verborgenen geschehen. Jesus berührt hier noch nicht einmal den Toten. Er berührt nur den Sarg und es heißt, darauf blieben die Träger stehen. Jesus spricht und es geschieht. Gestern habe ich mit unseren Jugendlichen ein anderes Wunder angeschaut, bei dem Jesus nur ein einziges Wort sagt. Und es geschieht. Und mich erinnert das ganz stark an die allerersten Seiten in der Bibel, bei denen Gott spricht und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht und es passiert. Jesus wird hier als jemand gezeichnet, der nur spricht und es passiert. So wie am Anfang. Der Tote kann nicht länger tot sein. Jesus hat die Macht über den Tod. Er richtet sich auf, er fängt an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter. Doch in diesem Wunder stecken ganz viele Kleinheiten, ganz vieles, was eigentlich im Verborgenen ist. Hier wird ein Wort von Lukas gebraucht, da heißt es, es jammerte ihn, Vers 13, Jesus. Jesu Reaktion auf dieses Leid ist jammern. Das Wort im Griechischen heißt Eingeweide. Und wenn wir uns vorstellen, was das damals bedeutet hat, können wir am ehesten nachvollziehen, was für eine Art von Gefühl das sein muss. Das geht nicht nur unter die Haut, sondern das sitzt tief in der Magengegend. Splanchnitzomai oder Jammern, wie hier übersetzt, kommt bei Lukas nur an drei Stellen vor. Einmal hier bei diesem Wunder, das zweite Mal beim Samariter, der nicht vorbeigehen kann an dem, der an der Seite liegt, und das dritte Mal beim verlorenen gegangenen Sohn, die Reaktion des Vaters auf den Sohn. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, dass Gott uns dazu aufruft, dass uns Dinge nahe gehen, dass sie etwas mit uns machen. Das, was er sah, hat etwas mit ihm gemacht. Es kann also gar nicht schlecht sein, wenn wir uns auch Dinge nahe gehen lassen, auf die Gefahr hin, dass es verletzlich ist, dass es schmerzt. Aber es ist alles besser, als an etwas vorbeizugehen oder sich nicht berühren zu lassen, selbst wenn vielleicht zu viel Leid vor unseren Türen ist. Die Alternative, hart zu werden, macht etwas mit uns, das wir uns gar nicht leisten können. Wenn es Jesu jammert, können wir es auch uns jammern lassen. Jesu sagt nur zwei Imperative, zwei Aufforderungen. Das eine Mal weine nicht und das nächste Mal stehe auf. Gott gebietet und es gibt nichts, was er nicht ändern könnte. Gott spricht und dadurch erkennen wir, wie Gott Vater ist. Der Zug des Todes kommt zum Stillstand und Gott ruft ins Leben. Es gibt, und dieses Gleichnis, dieses Wunder wurde natürlich auch immer wieder hinterfragt. Und es gibt Menschen, die haben gesagt, und ich zitiere hier Rudolf Bultmann, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne Medizin und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. ist nicht so leicht zu übersetzen. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, also wer meint, diese Wunderwelt des Neuen Testaments zu glauben, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Im Grunde genommen würde dieser mich dazu aufrufen, dieses Wunder, was ich gerade gelesen habe, ganz anders zu sehen. Der Junge war wahrscheinlich gar nicht tot. Und schon fangen wir an, uns irgendwelche Sachen drumherum zu machen. Oder vielleicht gebraucht er das hier nur als Bild, um zu zeigen, dass Jesus. Ich glaube, dass dieses Wunder genau das Gegenteil will. Es möchte, dass wir uns wundern. Es fordert uns heraus. Es sagt, na klar, ich kann nicht mit Wundern rechnen, sonst wäre es kein Wunder. Aber ich darf darauf hoffen. Es sagt, wie es im Alten Testament war, Gott kann auch zur Zeit Christi Wunder tun. Und ich würde sagen, er kann es auch heute noch. Die Reaktion bei Elia war, dass sie sagt, du bist ein Mann Gottes. Die Reaktion bei Elisa war auch diese Anbetung. Und die Reaktion hier ist etwas anders. Da heißt es in Vers 16, und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Die Sache ist nur die, das, was hier passiert ist, ist nicht das Gleiche wie bei Elia und Elisa. Es ist viel größer. Bei Elia und Elisa haben sie mehrfach Dinge getan. Sie haben gebetet. Sie sind unruhig hin und her gegangen, haben wir gelesen. Sie haben es mit dem Stabversuch, zweiter, dritter Versuch, alles Mögliche. Sie waren verzweifelt. Das hier ist mehr als nur ein Prophet. Und die große Frage, wer ist Christus, steht auch hinter diesem Wundergeschehen. Wunder werden uns gezeigt, damit wir erkennen, wie groß Gott ist. Die Reaktion darauf zeigt mir, dass auch die sich damals nicht leicht getan haben. Furcht ergriff sie. Na klar, da ist immerhin gerade ein Toter auferstanden, etwas, was es eigentlich nicht gibt. Sie priesen Gott, Gottes Lob, das ist alles super. Aber dann ein großer Prophet unter uns ist aufgestanden. Und es ist nicht der große Prophet, der da kommen sollte, sondern ein Prophet. Christus war natürlich auch Prophet, aber es war nicht nur ein Prophet. Er war viel mehr. Gott hat sein Volk besucht, ja, aber direkt. Ich glaube, dieses Wunder fordert uns immer wieder heraus, Gott zu erkennen. Gott, auch in der Form seines Sohnes. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. Das, was schon seine Jünger schwer nur akzeptieren konnten. Ich möchte nicht bei Bultmann stehen bleiben und nur noch die Stellen der Bibel lesen, die sich mir einfach so erklären. Die Stellen der Bibel, bei denen ich das Gefühl hätte, jawohl, genauso kann ich das auch machen oder schöne Worte oder ein bisschen Trost oder Vertröstung auf später. Ich brauche auch einen Gott, der mehr kann, als mir möglich ist. Ich brauche einen Gott, der in eure Herzen spricht, damit das, was durch sein Wort geschehen soll, in euch groß wird, Kraft bekommt, sich nach dieser Sonne ausrichtet, wie diese Sonnenblume, sich an Jesus orientiert. Und wenn wir vielleicht einmal alt und steif geworden sind, und ich kann hier noch nicht aus Erfahrung sprechen, dass wir uns dann dorthin wenden, wohin Jesus wiederkommt. Das ist das Nächste. Genau davor stehen wir. Wenn ich die Bibel nur noch so lese, mit den Augen, was ich selber glauben kann, dann ist mein Gott von meinem Kleinglauben abhängig. Und ich bin mir sicher, ich würde ihn auch nicht größer erleben als das, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube, dieses Wunder sagt zu uns, wundere dich, betrachte Gott, erlebe ihn. Und die Erfahrungen, die ihr vorher erzählt habt, sind für mich Zeichen dieser Wunder. Es passieren immer noch Wunder. Ich würde sagen, es passieren täglich Wunder. Wahrscheinlich gehen wir sehr oft blind daran vorbei. Ich möchte mit einigen Zitaten schließen, die bei Ellen White im Leben Jesu zu dieser Begebenheit stehen. Sie zitiert hier mehrere Bibelverse, die einfach nur wunderschön sind. Als Jesus der Mutter den Sohn zurückgab, verwandelte er ihre Trauer in große Freude. Doch war der Jüngling nur in das irdische Leben zurückgerufen worden, um aufs Neue all dessen Mühen, Sorgen und Gefahren zu erdulden, um nochmals der Macht des Todes zu erliegen. Wer von euch möchte zweimal sterben? Ich nicht. Auch wenn ich weiß, wieso Jesus hier diesen Jüngling erweckte, weil er die einzige Zukunft dieser Mutter war. Aber ich will nicht zweimal sterben. Denn wir wissen alle, was zweimal sterben bedeutet. Den zweiten Tod. Dafür sind wir nicht geschaffen. Aber unsere Trauer um die Toten stillt Jesus durch eine Botschaft unendlicher Hoffnung. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes, heißt es in Offenbarung 1, Vers 18. Weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist auch er der gleichen Art teilhaftig geworden. Gott wurde Mensch, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte. Das ist dem Teufel. Und erlöste die, so durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Jesus wurde Mensch und Knecht, um uns aus unserem Mensch und Knechtsein, dem ewigen Sterben, zu erretten. Im Grunde genommen sind wir alle auf diesem Weg aus der Stadt raus Richtung Friedhof. Der Tod ist so sicher, wie er nur sein kann. Das ist die Realität, in der wir leben. Und Gott ruft uns zu und will uns zu diesem Innehalten kommen, dass wir mit Jesus diese Berührung haben, dass unser Weg zum Tod, zum Halten kommt. Wir etwas anderes erleben, Gott erleben, der ins Leben ruft und dann aber auch erleben, dass er ewiges Leben schenkt und das ewige Leben hier und jetzt schon beginnt. Sie führt fort: Satan kann die Toten nicht in seiner Gewalt behalten. Wenn der Sohn Gottes ihnen gebietet zu leben, er kann nicht eine einzige Seele im geistlichen Tod bannen, die gläubig Christi Machtwort annimmt. Ich kann gar nicht genug betonen, was sie da gerade schreibt. Er kann nicht eine einzige Seele im geistlichen Tod bannen, die gläubig Christi Machtwort annimmt. Diese Wirksamkeit, die besteht heute noch für all unser Gefangensein, für all das, was uns bindet. Es ist mächtiger als das Böse. Er hat den Tod überwunden. Gott sagt zu allen, die in Sünden tot sind: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Sein Wort ist ewiges Leben, wie das Wort Gottes, das dem ersten Menschen gebot, zu leben und auch uns noch Leben gibt. Alles wird uns in seinem Wort angeboten. Nehmen wir es an, dann sind wir gerettet. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, so wird derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in uns wohnt. Römer 8, Vers 11. Denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, genauso wie hier bei diesem Jüngling, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen, vom Himmel, aus dem Osten, dorthin, wohin die Sonnenblume schaut. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden bei dem Herrn sein, so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Dies ist jenes Trostwort, mit dem wir uns, so gebot er, untereinander trösten sollen. Wunder. Ich möchte mich wundern. Und ich will auch nach diesen Wundern Ausschau halten. Ich will darauf hoffen und auch vertrauen, wenn ich Wunder manchmal in meinem Leben nicht so sehen kann und nicht gleich erkenne, wie ich mir das wünsche. Ich mache mir bewusst, dass ich nicht zweimal sterben möchte. Dass also auch meine Wünsche und Hoffnungen nicht nur auf das Hier und Jetzt begrenzt sind. Aber ich möchte genauso wie dieser Jüngling diese Worte hören. Komm, steh auf. Zurück ins Leben. Das, was wirklich zählt. Ich glaube, dass wenn wir diesen Ruf hören, und ich glaube, wir können den auch jetzt schon hören, wenn wir geistlich tot sind oder wenn wir mit anderen Menschen sprechen, dass wir so von Gott zeugen, dass das lebendig ist. Dass wir ihnen einen Gott zeigen, der lebt, der in unserem Leben wirkt, der Wunder vollbringen kann. Aber ich bin nicht abhängig von den Umständen. Wir können wie Paulus sagen, dass wir uns in allem genügen können. Gott ist größer als die Umstände, in denen ich mich befinde. Ich wünsche uns, dass wir uns wundern und einen Gott erleben, der Wunder tut in unserem Leben und in dem Leben unserer Lieben. Im Namen. Amen.